Mittwochmorgen eine neue Ausgabe SWR1 Leute und zu Gast ist Roger Schawinski. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Wer sind Sie?
Ich bin der, der jeweils in meiner Sendung seit über 30 Jahren diese Frage stellt, weil ich weiß, darauf gibt es keine gute Antwort. Auch wenn Leute sich darauf vorbereiten, irgendwie geraten sie dann in Schwierigkeiten. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich möchte es auch nicht beantworten im Detail. Aber ich habe ein Buch darüber geschrieben, eine Autobiografie vor 2 Jahren. Und da ist auf 400 Seiten alles ausgebreitet. Also das habe ich extra für Sie geschrieben.
Ganz geschickt und lenken ab von dieser Frage. Deshalb ja. Doch nochmal der Versuch, sich selbst zu beschreiben. Sie müssten ja Profi darin sein, zumindest so ein paar Eckdaten. Wer sind Sie?
Genau, ich bin eigentlich ein Rebell. Als Rebell bin ich geboren worden und dann wurde ich Pirat, Radiopirat, weil ich meinen Sender in Italien lanciert habe 1979, bevor es Privatradio in Deutschland gab. Radio 24 habe ich von einem 3000 Meter hohen Berg in die Schweiz eingestrahlt und dann wollte man uns legalisieren und ich habe gesagt, okay, das könnt ihr machen. Aber im Prinzip bin ich immer im Herzen ein Pirat.
Ja, und dieses Rebellische haben Sie sich erhalten. Sie sind zum Schweizer Medienpionier geworden, haben sich immer wieder selbst erfunden, haben auch immer wieder Sender gegründet. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie heute in den Tag gestartet sind? Wie ist Ihr Nachrichtenverhalten? Was haben Sie konsumiert? Internet, Radio, Fernsehen?
Ja, genau. Also ich war natürlich bis 12 Uhr nachts, war ich vor allem auf CNN, habe die ganze Geschichte mit dem Iran-Abkommen verfolgt und habe heute Morgen 7:50 bei meinem Sender Radio 1 in Zürich eine Morgenkolumne per Telefon abgeliefert und habe dann natürlich alle, wichtigen Websites habe ich abgeklappert, von Spiegel über New York Times, Washington Post und die Schweizer Medien. Also ich bin schon immer noch ein News-Junkie und bin natürlich gut informiert und ich brauche das auch für meine Arbeit.
Werden Sie nervös, wenn Sie nicht an Nachrichten kommen?
Das passiert ja kaum, außer das Internet.
Im Urlaub vielleicht mal?
Nee, ich schaffe das eigentlich nicht so richtig und ich möchte gern dran sein und ich muss sagen, ich bin ein bisschen, Trump-süchtig seit 1,5 Jahren. Ich komme dann nicht davon los, von dieser Geschichte und verfolge alle Irrungen und Wirrungen. Und habe auch das Gefühl, da wird ein bisschen zu viel Zeit investiert für diesen Typen, aber irgendwie schaffe ich es nicht.
Aber ist das nicht vielleicht auch gleich ein Medienhype, der um ihn entsteht, wenn man so sehr auch um ihn kreist innerhalb der Medien?
Ja klar, natürlich, aber er schafft das, er kann das, er will ja jeden Tag irgendeine Story haben und es ist ihm egal, ob es eine positive oder eine negative ist. Er leidet nur, wenn er nicht top of the news ist und früher war er nur irgendein Immobilienhai in New York, heute ist er der mächtigste Mann der Welt und wie man seit gestern weiß, kann er die Welt ganz schön in Aufruhr bringen. Also ist es wichtig, dass man sich mit ihm beschäftigt.
Das Beschäftigen auf der einen Seite, aber das zu sehr drum kreisen und diesen Hype auch zu bedienen, müssen sich Medien dahingehend nicht auch mehr hinterfragen?
Nein, die Medien müssen recherchieren und sie tun das. Also in Amerika haben die wichtigsten Medien, vor allem New York Times und Washington Post, viele, viele Reporter auf dieser Sache und die recherchieren und bringen vor allem jetzt in Bezug auch auf diese Russland-Geschichte immer neue Daten. Heute früh, dass offenbar ein russischer Milliardär, der übrigens in der Schweiz wohnt, Viktor Wechselberg, Trumps Anwalt Cohen $500,000 geliefert hat. Naja, bitte, da muss man sich doch fragen, ist dann doch hier ein Beweis geliefert, dass die Russen den amerikanischen Wahlkampf mitfinanziert haben? Und das sind wichtige Geschichten und es ist gut, dass die rauskommen.
Anfang März stimmten etwa 70% gegen die Abschaffung der Schweizer Rundfunkgebühren, gegen den Rundfunkbeitrag. Was war Ihre erste Reaktion?
Ich habe mich natürlich darüber gefreut, weil ich gelte ja als Gegner der SRG, war aber falsch, habe ich erklären müssen, weil ich war gegen das Monopol. Ich habe das Monopol gebrochen im Radio und im Fernsehen, aber ich bin der Meinung, es braucht ein duales System, Radio und Fernsehen, öffentlich-rechtlich und privat. Und dann, als im Oktober die ersten Umfragen rauskamen, die darauf hindeuteten, dass diese Sache angenommen würde, habe ich beschlossen, ein Buch zu schreiben und musste das dann innerhalb von 4 Wochen tun, damit es Anfang Januar in Buchläden lag und habe mich da wirklich ganz aktiv in diese Geschichte eingebracht und ich glaube, ich habe da auch Wirkung zeigen können.
Ja, und Sie haben dann eben die Argumente beleuchtet, jeweils was hätte für die Abschaffung gesprochen, denn wenn jemand gefragt wird auf der Straße, bist du dafür, weniger zu bezahlen, sagt natürlich auch erstmal jeder ja und eben was dagegen sprach. Wenn Sie es jetzt vergleichen, was ist die Essenz?
Die Essenz ist, dass die vordergründigen Argumente, wie Sie sagen, eben ich kann auch nicht bestimmen, was mit meinem Geld passiert und so weiter, entspricht nicht mehr unserem heutigen Zeitgeist, dass die diese Argumente für die Vorlage gesprochen haben. Aber wenn man dann die Fakten aufbringt und auch die Folgen aufzeigt, was passiert, wenn dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach verschwindet, was würde da übrig bleiben?
Nämlich
eine, vor allem in einem kleinen Markt wie die Schweiz. Wir haben 4 Sprachen. In Deutschland ist es anders. Es ist ein großer Markt, eine Sprache. Da könnte man sich vorstellen, dass auch private Sender, und das tun sie auch. Ich war ja Chef von Sat.1 und da konnten wir im Bereich Fernsehen große Serien produzieren, Filme produzieren, große Show produzieren. In einem kleinen Markt wie die Schweiz kann das ein privater Fernsehsender nie tun. Und da würde die Fernseh- und Radiolandschaft sehr stark verarmen. Und ich konnte das aufzeigen. Und da ist dann kurz nachdem das Buch erschienen ist, vielleicht wegen des Buchs, vielleicht auch oder sicher auch aus anderen Gründen, ziemlich stark gekippt.
Ja, und die Menschen haben sich damit beschäftigt. Und dann die erste Reaktion des Schweizer öffentlichen Rundfunks war aber zu sagen, wir steigen jetzt in ein großes Sparprogramm ein. Ist Sparen der richtige Weg?
Das wurde aufgezwungen durch die Regierung, also den Bundesrat. Der Bundesrat hat gekürzt die Einnahmen, die Gebühren runtergebracht von 460 Franken auf 365 Franken. Diese Sparmaßnahmen, die müssen einfach vorgenommen werden. Das war so ein Zückerchen auch in diesem Abstimmung, um zu zeigen, es kann gespart werden. Die Frage ist nun, was passiert? Gibt es neben diesen Sparmaßnahmen auch ein richtiges Umdenken? Und ich kenne eben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privaten. Und ich glaube, es ist eben sehr schwierig, in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Umdenken hinzubringen. Wenn man Anfang Jahr einfach die ganzen Einnahmen schon auf sicher hat, dann agiert man ganz anders, als wenn man wirklich dafür kämpfen muss.
Wie könnte dann ein Umdenken eben aussehen und angeregt werden?
Es ist auch wichtig, die Leute an der Spitze, was für eine Mentalität sie verbreiten. Zum Beispiel, als ich bei Sat.1 ankam, da spürte ich eine Mentalität, der Chef macht die Ansage und die Leute haben immer darauf gewartet, dass ich dort sage, wo es lang geht. Das habe ich dann gedreht, indem ich gesagt habe, wenn ihr in mein Büro reinkommt, ihr müsst Vorschläge bringen und dann reden wir drüber. Und da wurden die Leute aktiv und da ist einiges passiert, auch in diesem großen Sender. Und wir hatten ja den großen Erfolg damit, Verliebt in Berlin und so, das hat alles geändert. Wenn man die Leute machen lässt, wenn man die Leute einbringt, wenn man die Leute motiviert, dann ist auch bei einem großen Sender vieles möglich. Aber das muss man vorleben.
Also eine andere Philosophie regen Sie dahingehend an. Und wie ist es, wenn man jetzt mal schaut, Verlage bekämpfen sich, dann bekämpfen sich Radiosender untereinander. Ist die Konkurrenz inzwischen nicht eine ganz andere? Müsste man da nicht eher auf YouTube und Netflix schauen und sich eher verbünden?
Ach, ich glaube das nicht, weil man muss ja ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich habe ja noch 2 Radiosender in Zürich. Es wurde uns angeboten, dass wir zum Beispiel die Nachrichten der SRG übernehmen können. Das mache ich natürlich nicht. Dann bin ich natürlich nur zweite Wahl. Nee, Konkurrenz ist gut. Konkurrenz ist wichtig. Meinungsvielfalt ist wichtig. Und ich meine, das Ende des Fernsehens wird schon seit 30 Jahren verkündet, aber die Fernbedienung ist eine so großartige Erfindung. Mit einem Klick bin ich schon weiter und so. Das bleibt noch lange. Und natürlich eben YouTube und Netflix und all die anderen Dinge, die leben auch nebenan. Und das ist ein Zusammenleben. Und da muss man mal schauen, wie sich die Gewichte verteilen.
Und Sie haben Ihren Sender in Zürich gerade erwähnt. Da gab es vor einigen Jahren eine ganz besondere Begegnung mit einem besonderen Sänger. Der Legende nach sollen Sie Jimmy Cliff sogar in einem autonomen Jugendzentrum in der Schweiz Gras besorgt haben. Stimmt das?
Genau, das hat er damals von mir verlangt. Das war während den Zürcher Jugendunruhen 1980. Da gab es wirklich sehr viel Zoff in Zürich. Und er kam nach Zürich und ich war schon mit ihm damals befreundet und habe gesagt, wir müssen irgendwie das ändern. Wie wäre es mit einem Free Concert, Open Air im Jugendzentrum? Hat er gesagt, habe ich noch nie gemacht. Und die haben dann, ich habe es organisiert mit ihm zusammen. Und es war ein wunderbarer Abend. Es kamen da tausende Leute zusammen. Und von da an gab es Frieden in Zürich. Und ja, da haben wir zusammen etwas erreicht. Das war großartig.
Die Friedenspfeife, glauben Sie ja da. Aber das scheint ja schon eine besondere Beziehung zwischen Jimmy Cliff und Ihnen zu sein. Ist das so?
Genau. Auch bis heute noch haben wir Kontakt überhaupt. Ich war 1978 in Jamaica und in der Karibik ein halbes Jahr und habe dann diese Musik zurückgebracht. Und Jimmy Cliff war natürlich für mich wichtig. Aber auch Bob Marley, als er dann zu seinem letzten Konzert nach Zürich kam, habe ich ihn am Flughafen abgeholt und war sein Kofferträger. Und habe ihn dann natürlich interviewt und wir wollten sogar Fußball miteinander spielen, weil er war ein großer Fußballfan. Aber dann im letzten Moment wurde es abgesagt, weil es hieß, er ist krank. Und wir wissen ja, ein paar Monate später ist er leider verstorben.
Und Jimmy Cliff kam dann nochmal in die Schweiz, als sie wieder einen Schweizer Radiosender gegründet hatten, Radio 1. Und zum 6. Geburtstag dieses Senders kam er dann. Ist das so eine Freundschaft, die sich dann auch zwischen ihnen gebildet hat?
Absolut. Und wir wollten sogar einen Film dann noch zusammen machen. Er hat ja den Film gemacht, The Harder They Come, und wir wollten ein Remake oder besser gesagt eine Fortsetzung machen. Hat dann leider nicht funktioniert, aber es ist schon eine Verbindung, weil dieser Song, You Can Get It If You Really Want, du kannst erreichen, was du willst. Aber es heißt im Song, You Must Try, Try and Try. Du musst versuchen, immer wieder versuchen, and you succeed at last. Und dann am Schluss wirst du Erfolg haben. Und das ist schon ein Motto. Es kommt dann nicht immer der Erfolg, sondern man muss es immer wieder versuchen und dann, wenn man Glück hat, hat man Erfolg.
Dieses immer wieder Aufstehen, was Sie dann eben auch auszeichnet. Gibt es da auch etwas, was Sie sich von Menschen abgucken, beispielsweise von Jimmy Cliff?
Natürlich, aber das ist ja ein Song von ihm aus diesem Film, auch eben The Harder They Come. Und er ist jetzt mit über 70 Jahren immer wieder mit einer neuen Frau, mit neuen Kindern, so wie das bei Reggae-Künstlern der Fall ist. Er ist auf Tournee und wir sind immer noch da. Und er ist wirklich die letzte Legende, die große Legende aus der Zeit von Bob Marley, Peter Tosh und Jimmy Cliff, ist er noch da. Und er kommt im Mai nach Zürich in diesem Monat und wir werden natürlich wieder zusammensitzen.
Und zur 100. Sendung bei Ihnen im Schweizer Fernsehen kam als Überraschungsgast ihre Frau, Gabriela Sontheim, und die sagte über sie dann, der Kopf meines Mannes läuft immer. Ist das so?
Ja, ich versuche das ein bisschen abzustellen. Sie sagt, wenn ich im Bett liege, hier und da, da rattert so. Sie spürt das Rattern im Bett. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen runterkomme. Ich glaube, es hat sich ein bisschen beruhigt.
Gibt es denn auch die völlig entspannte Seite bei Ihnen? Man merkt das, dass Sie sehr, ganz engagiert sind. Wo schalten Sie am besten ab?
Natürlich. Also ich habe schon Meditation gemacht, war schon in Kalifornien viele Male in einem Meditationszentrum oder habe buddhistische Meditation in den Schweizer Bergen gemacht. Zwischendurch, man vergisst das immer wieder, wie das funktioniert. Auch wenn man das Gefühl hat, man hat es verstanden und dann kommt man wieder in den Alltag zurück, wo alles ruckzuck geht. Da muss man wieder ein bisschen zurückstehen und versuchen zu erinnern, dass es eigentlich mehr gibt als das, was an der Oberfläche ist. Und das ist natürlich besser in der Meditation.
Ohne Konzession haben Sie im November 79 den Betrieb aufgenommen mit Radio 24. Können Sie uns in diese Situation Sendestart gerade mal mitnehmen?
Das war unglaublich, weil es war ja auch technisch vor allem ein riesiges Problem und eigentlich Technik war nicht meine Kernkompetenz. Ich musste diesen Sender auf 3000 Meter Höhe, also mitten in den Alpen, bauen unter schwierigsten, geologischen und auch meteorologischen Bedingungen. Studio war in Como, 150 Kilometer weit entfernt. Also es war unglaublich, ob das überhaupt klappen würde. Alle Leute, die Techniker, die man angefragt hat, es geht nicht über die Alpen hinweg, ein UKW-Signal zu senden. Und ich habe dann den stärksten UKW-Sender der Welt gebaut, mit einer Antenne ausgerichtet auf Zürich. Und irgendwie sind dann 10% oder 15% unserer Sendeleistung dort angekommen und alle waren verblüfft, auch ich.
Ja, und wahrscheinlich ist der erste Gedanke so, ach, die machen ja nicht lange, das legt sich dann schon wieder. Was hatten Sie denn für eine Mannschaft, dass es dann doch klappen konnte?
Immer wenn ich ein Projekt begonnen hatte, waren es ganz spezielle Leute, Pioniere, die dabei sein wollten bei was Speziellem. Und das ist ja auch nicht wiederholbar. Dann die zweite, dritte Ergebnis, das waren ganz andere Menschen. Natürlich wusste niemand, auf was wir uns einlassen würden, denn nach wenigen Wochen wurde uns schon der Schließungsbefehl angekündigt von der italienischen Postbehörde. Und da mussten wir dann irgendwelche Methoden finden und Maßnahmen finden, um den Sender wieder zu öffnen und so. Ich ging vor Gericht nach Mailand, nach Sondrio und so. Und jeweils habe ich immer gesagt, wenn ich nur 1% Chance habe, das durchzukriegen, dann muss ich dieses 1% finden und schauen, ob es hinhaut. Und es hat funktioniert. Und dann das Resultat war, dass einige Jahre später, nachdem die Schweizer Behörden gemerkt haben, sie können uns nicht stilllegen, haben sie klein beigegeben, haben dann liberalisierten Radiomarkt in der Schweiz mit Privatsendern, früher aus Deutschland übrigens, eben wegen Radio 24, und mussten dann Zähne knirschen, mir auch eine Lizenz, eine Konzession geben.
Ja, und dennoch kamen Sie eigentlich erstmal vom Fernsehen. Sie hatten ein Volontariat gemacht, sind zum Fernsehen gegangen. Wieso die Idee, ein Radio zu gründen?
Ja, Radio war damals irgendwie nicht im Fokus, aber ich war mal in Grenada, einer Insel auf der Karibik und eines Morgens kam plötzlich gute Musik aus dem Radio und dann ging ich die Straße runter, war so ein Rasta-Guy mit einem Joint und habe ich gefragt, hey, was passiert hier? Today we got a revolution. Habe ich gedacht, als Schweizer Journalist erlebt man selten einen Morgen mit Revolution. Wo findet die Revolution statt? Im Radiostudio. Und da habe ich gemerkt, Radio hat eine Kraft, wird nicht einfach abgelöst durchs Fernsehen. Und damals bin ich dann auf die Idee gekommen, weil in Italien wurde das Radio- und Fernsehgesetz abgeschafft, nicht geändert, weil Italien ist wie ein Vulkan. Es gab plötzlich kein Radio- und Fernsehgesetz mehr und ich kam zurück in die Schweiz, habe gedacht, okay, ein Radio könnte ich machen. Ich kann das nicht auf hoher See machen, wie es früher Sender gemacht haben, weil die Schweiz hat kein Meer. Aber wie wäre es mit einem italienischen Berg an der Grenze?
Und was war dann bei diesem privaten Radio anders als bei dem öffentlich-rechtlichen?
Alles, alles. Erstens, wir haben als erste 24 Stunden gesendet. Schweizer Radio damals Mitternacht aufgehört mit der Nationalhymne, alle ins Bett, morgen, wir müssen arbeiten fürs Bruttosozialprodukt. Deshalb Radio 24. Dann waren die ersten mit Stereo. Dann die ersten, die echte Hörerkontakte herstellen. Die ersten, die wirklich Musik rund um die Uhr spielten. Übrigens ähnliche Musik, wie wir es hier hören, aber damals war sie natürlich noch ein bisschen neuer und so. Also es war eigentlich alles anders und die Leute fühlten sich angesprochen. Das war wirklich, wie wenn man Wasser in die Wüste Gobi leiten würde. Es gab gar kein Angebot. Übrigens, die einzige richtige Konkurrenz damals war
SWF3.
Drei, ja, genau. Den haben wir gehört und das war auch ein Vorbild für mich.
Da gab es ja dann auch, glaube ich, einen Schweizer, den Sie geholt haben.
Ja, genau. Das war ein ehemaliger Moderator von dort, Christian Heb. Und der hat da ein bisschen Erfahrungen eingebracht, die er in Baden-Baden holen konnte. Aber im Prinzip war ich ein absoluter Neuling. Ich hatte noch nie ein Radio gemacht oder war noch nie im Radio tätig, bevor ich das erste gegründet habe.
Sie sind großer Billy Joel-Fan, hört man gerade raus.
Absolut. Also ich meine, der Text dieses Songs, aber alle anderen Songs, Scene from an Italian Restaurant oder Piano-Player, nee, es ist Piano-Man, großartig. Ich habe ihn verfolgt über all die Jahre bei Konzerten und habe sogar meine Tochter Joelle, die in Hamburg Ärztin ist und auf die ich sehr stolz bin, habe ich nach ihm benannt.
Und wir wollten darüber sprechen, wo Ihre Energie herkommt. Sie sind in einem Züricher Arbeiterviertel aufgewachsen. Mussten Sie sich, kann man das rein interpretieren, mussten Sie sich mehr durchkämpfen als andere?
Eigentlich nicht, weil meine Eltern, die hatten keine besonders hohen Erwartungen an mich. Das war toll, weil alles, was ich gemacht habe, hat diese Erwartungen übertroffen. Und so war immer, ohne Druck konnte ich da die nächste Stufe erreichen. Und das war großartig. Und ich versuche das auch meinen Kindern mitzugeben. Sie müssen gar nicht, sie können.
Und dann fragt man sich umso mehr, wo kommt das hohe Energielevel her? Haben Sie eine Ursache gefunden?
Keine Ahnung. Also ich suche natürlich immer wieder eine neue Euphorie, weil die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung ist der Geist töten und geht nicht. Und immer wieder ein neues Projekt. Und wenn ich hier und da wieder eben ein neues Unternehmen starte, und das beginnt auf einem Blatt Papier, auf einem leeren Blatt Papier, da macht man die ersten Notizen und plötzlich stehen da 50 Leute und ein Unternehmen, ein Radiosender oder ein Fernsehsender. Das begeistert mich.
Sie kommen ja eigentlich aus der Wirtschaft. Sie haben promoviert über Tourismus in Entwicklungsländern und waren da auch in Guatemala. Was war Ihre These?
Ja, meine These war, ich muss untersuchen, nützt der Tourismus diesen armen Ländern, Guatemala, ein tolles Land, landwirtschaftlich, wer profitiert und habe da eben sozioökonomische Studien gemacht, als einer der ersten, weil damals wurde das Thema eigentlich noch nicht so richtig behandelt, gab es auch noch kein Internet, ich konnte auch keine Unterlagen finden, musste eine Woche nach Washington in die Library of Congress, um irgendein paar Unterlagen zum Thema zu finden und habe natürlich die Gelegenheit benutzt, meine Dissertation nicht in irgendeiner St. Galler Bibliothek zu verbringen, sondern in Guatemala. Und das war toll. Da konnte ich mit meiner damaligen Frau reisen, die Länder erleben, Zentralamerika, Spanisch lernen. Es war großartig.
Und zu Südamerika hat sich eine ganz besondere Verbindung entwickelt. Sie haben auch ein Projekt in Chile gestartet. Was ist das für ein Projekt?
Genau, das ist eine Schule, eine landwirtschaftliche Schule. Ich war dort als Reporter damals in der Zeit von Allende, habe ich Filme gemacht für Schweizer Fernsehen. Und nach dem Sturz von Allende, als Pinochet kam, diese ganz dunkle Zeit, habe ich das wieder natürlich verfolgt. Und da kamen Leute, Exil-Chilenen in der Schweiz, zu mir am Ende dieser Pinochet-Zeit und sagten, man könnte was machen, wir müssen was machen für die Ärmsten in Chile, die Mapuches, da gibt es wenige Indios, aber die Mapuches im Süden sind das. Und wie wäre das mit einem landwirtschaftlichen Gymnasium? Und da habe ich da ein großes Stück Land gekauft, Man hat eine Schule aufgebaut und das ist über 20 Jahre her. Da sind schon 2000 Schüler durch diese Schule gegangen, dass man einfach die Möglichkeit gibt, dass die da nicht in die Slums der Großstädte gehen müssen, sondern Berufe ergreifen können. Und das hat funktioniert. Die Schule ist gratis, die leben dort, die kriegen das Essen gratis etc. Also das hat funktioniert. Man kann solche Entwicklungshilfe machen, ohne große Organisation. Nicht, dass es keine Probleme gab, aber die Schule gibt es immer noch und die funktioniert.
Jeden Montag haben Sie im Schweizer Radio in Radio 1 eine Gesprächsrunde mit dem Chefredakteur der Basler Zeitung, mit Markus Somm, zur aktuellen Weltpolitik. Wenn wir jetzt mal den 9. Mai heute nehmen, der hat in Russland historisch eine besondere Bedeutung, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Wäre das ein Thema für Ihre Runde?
Eher nicht, weil Jahrestage und Geburtstage und solche Dinge eignen sich nicht. Nee, wir gehen auf die Aktualität ein. Wir würden natürlich auf Donald Trump, unser Lieblingsthema seit langer Zeit, und er ist glücklicherweise immer falscher Meinung, nämlich, dass er ihn lobt. Und ich bin natürlich richtiger Meinung, dass man da hart kritisieren muss. Und wir würden darüber diskutieren, auch über die Folgen dieses Iran-Deals. Und dann hätten wir sicher ein Schweizer Thema noch und würden uns da immer wirklich uneinig sein. Und dann kann der Hörer immer entscheiden, welche Meinung ist die meine, welche stimme ich zu und welche finde ich völlig daneben. Die Sendung hat sehr viel Echo und wird auch als Podcast sehr oft runtergeladen.
Was wäre denn heute dann die erste Frage an Markus Somm von Ihrer Seite?
Na, ich stelle ihm keine Fragen. Wir machen ein Streikgespräch.
Das ist eine. Ich habe reingehört, da hatten Sie ihm gleich Fragen gestellt.
Ja, aber nur so, um ihn zu fragen, was ist der Plan B jetzt von Trump? Was würde er irgendwie jetzt machen? Und dann müsste er sagen, ja, der hat sicher einen. Und ich würde sagen, nee, den hat er nicht. Und da würden wir so in das Thema reinkommen.
Ja, und das heißt einfach, Sie bilden Ihre Meinung gegenseitig ab, um eben auch die Meinungsvielfalt darzustellen.
Genau, aber das ist, glaube ich, ist eine Funktion, die ein Medium haben kann, weil all diese Diskussionen, wo da Linke und Rechte und ein Moderator dazwischen, das ist ja zum Teil ein bisschen schwerfällig, weil wir machen das wirklich direkt und genau das lieben die Hörer und ich glaube, das ist so Radio in Reinkultur und das funktioniert seit geraumer Zeit.
Es gibt ja oft die Vorwürfe, dass die Berichterstattung zu einseitig sei, beispielsweise auch gerade bei der Russland-Berichterstattung. Erleben Sie das auch im Schweizer Rundfunk?
Natürlich, diese Vorwürfe kommen immer. Aber eben indem man jetzt zwei Personen zum Beispiel in Studio setzt mit völlig unterschiedlichen Meinungen, da kann man dem gut entgegenwirken.
Wo geraten Sie außer bei Donald Trump aneinander? Das war jetzt rauszuhören.
Ja, da gibt es dann immer wieder aktuelle Themen, auch zum Bundesrat. Er ist mehr auf Seite der SVP, der rechtspopulistischen Partei der Schweiz, auch wenn er es immer wieder abstreitet. Bei Christoph Blocher, das ist so der Übervater dieser Partei, mit dem er ja zusammenarbeitet, der bei dieser Zeitung, wo er ist, bei der Basler Zeitung, ja eigentlich der Macher ist, dann auch der Hauptaktionär.
Der auch die No-Billag-Initiative unterstützt hatte.
Genau, also bei uns fehlt es nicht an Themen, bei denen wir unterschiedlicher Meinung sein können.
Wann gehen Sie denn da in die Vorbereitung, wenn Sie jetzt den kommenden Montag vorbereiten?
Immer erst am Tag selbst. Das Wochenende ist dann wichtig. Dann lese ich die Sonntagszeitungen und ich schlage ihm dann die Themen vor. Und er stimmt meistens zu, aber wir sprechen gar nichts ab. Wir gehen ins Studio und wissen nicht, wer hat was gesehen, welche amerikanische Fernsehsendung. Wenn ich was erwähne zu Trump, sagt er, aber in der im Wall Street Journal ist das gestanden. Und da muss ich dann irgendwie, wenn ich richtig vorbereitet bin, darauf kontern können, sagen, aber dort wurde auch das erwähnt und so weiter. Es ist auch ein Spiel und wir lieben das. Und es ist eine Art von Gehirnjogging. Man muss wirklich präsent sein und darf sich keine Blößen geben. Und wir kämpfen wirklich mit harten Bandagen, aber wir sind befreundet.
Roger Schawinski in SWR 1 Leute, Medienpionier und Sie sind auch Autor. Sie haben viele Bücher geschrieben und das neueste zum Thema Verschwörung. Was war der Anlass, über Verschwörung zu schreiben?
Ich war in einer Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen und da war ein Verschwörungstheoretiker, den man in Deutschland auch gut kennt, ein Schweizer, der heißt Daniele Ganser. Und es ging damals zum Thema Trump, aber der hat die Sendung total manipuliert, wollte nur über sein Thema reden, nämlich 9/11, was viele der Verschwörungstheoretiker tun. Und ich habe dann mich ein bisschen gezofft mit ihm. Und im Anschluss wurde ich so beschimpft von so vielen Verschwörungstheoretikern, dass ich aufmerksam geworden bin, dass da eine ganz große, aggressive Gemeinde vorhanden ist, die oft im Untergrund agiert. Und habe dann als Journalist begonnen zu recherchieren, war dann überrascht über das, was ich herausgefunden habe. Und habe jetzt dieses Buch auf den Markt gebracht, Verschwörung, um aufzuzeigen, wer sind diese Leute, wie agieren sie, welche Methoden wenden sie an, damit man sich danach ein bisschen schützen kann von denen.
Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Daniele Ganser bleiben, der ja Historiker ist und der etwas auch nach Fakten einordnen könnte, wieso kommen Sie darauf, dass Sie sagen, nein, das stimmt alles nicht, es ist eine Verschwörung?
Nee, also ich habe das natürlich untersucht. Seine Dissertation ist auf sehr wackeligen Füßen, wie ich festgestellt habe. Da hat er auch eine Verschwörung, hat er da dargestellt in Italien, die Gladio-Bewegung. Aber die basiert vor allem auf einem Dokument, das vom russischen Geheimdienst gefälscht wurde und eingespiesen wurde. Also dort stimmen die Fakten schon gar nicht. Aber vor allem sein Vorgehen, wenn er sagt, die Amerikaner haben diese und jene Dinge, Mossadegh in Iran, dann Golf von Tonkin und haben Verschwörungen ausgeführt und dann einen Analogieschluss macht auf 9/11, dann ist das brandgefährlich und hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Aber es ist dann noch schlimmer, weil immer die Amerikaner und auch die NATO die Bösen sind, da muss man sagen, dann sind die anderen die Guten. Und dann ist eben Putin der Gute. Auch wenn er mithilft, wenn in Syrien Kinder vergast werden und wenn er Assad unterstützt. Und dann ist er als sogenannter Friedensforscher auf der Seite eines Kriegsherrn und ist damit meiner Meinung nach demaskiert als eine Kriegsgurgel.
Und warum ist es für Sie nicht etwas, was zur allgemeinen Meinungsvielfalt dazu gehört?
Nee, Meinungen soll man haben. Fakten, die sind halt, Meinungen gibt es viele. Jeder hat ein Anrecht auf Meinungen, aber Fakten sind Fakten und die sollte man sich halten. Und da werden Leute eingelullt mit Dingen, die als Fakten präsentiert sind, werden, die es aber nicht sind. Und das ist sehr gefährlich, weil die Verschwörungstheoretiker gehen ja davon aus, es gibt eine geheime Weltmacht, die mich manipuliert. Die ist auch verantwortlich, dass ich in meinem Leben nicht so viel erreicht habe, wie ich will. Man wird angelogen, Lügenmedien, Lückenmedien, Mainstream-Medien etc., da wird unsere Demokratie wird destabilisiert und das natürlich ganz bewusst und dagegen müssen wir uns wappnen.
Geraten nicht die Verschwörungstheoretiker auch gerade dadurch in eine Opferrolle, von der sie noch profitieren? Ist das nicht die Gefahr?
Absolut. Das ist schwierig, mit ihnen umzugehen. Es ist auch erstaunlich, zum Beispiel, dass diese Verschwörungstheoretiker nie ins deutsche Fernsehen kommen. Man merkt, dass Diskutieren auf dieser Ebene gar nicht möglich ist, weil sie alles manipulieren. Diese Leute sind in einer Echokammer. Sie lassen nur Informationen rein, die ihnen passen. Alle anderen Informationen werden ausgeblendet. Sie haben das Gefühl, sie haben das Licht, die Wahrheit gesehen. Alle anderen Menschen sind dumm und deshalb kann man mit ihnen gar nicht diskutieren. Aber man kann mit dem Verschwörungstheoretiker aus diesem Grund auch nicht richtig diskutieren, sondern nur Leute, die am Rand dieser Bewegung sind, die sich vielleicht angesprochen fühlen, die kann man ansprechen und deshalb habe ich mein Buch geschrieben, damit sie bemerken, was für Fallen da für sie gestellt werden, in die sie hineintapsen können.
Sie wurden gewarnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es möglicherweise Anfeindungen geben könnte. Welche Anfeindungen haben Sie erlebt?
Natürlich gab es einige, aber es waren überraschend wenige, weil natürlich eben normalerweise reagieren die mit großer Heftigkeit. Also zum Beispiel wurde die Sendung im Schweizer Fernsehen 500 Mal beanstandet. Das hat es noch nie vorher gegeben. Das war die eine Taktik. Bei mir offenbar, weil ich diesen Daniele Ganser wirklich demaskiert habe, und zwar mit Fakten, die man nachprüfen kann, mit Quellen etc., hat er sich entschieden, ruhig zu halten, gar nichts zu sagen, sich nicht aufzubringen, damit er nicht irgendwie meinem Buch mehr Aufmerksamkeit verschafft.
Aber die Verschwörungstheoretiker werden dem natürlich weiterhin anhängen. Wie gehen Sie jetzt damit um?
Na, ich versuche, Leute anzusprechen, die sich eben irgendwie angesprochen fühlen oder die auch bei Vorträgen von Daniele Ganser, die er auch in Deutschland hält, riesige Erfolge erzielt, seine Buchauflagen, Großauflagen, die sich in diesen Kosmos begeben, dass die vielleicht eine Gegenthese haben. Und sie können mein Buch lesen, sie können zu Ganser gehen oder zu Jeb Jebsen oder andere, Ken Jebsen wie in Deutschland. Und dann lesen sie mein Buch und da können sie sich eine eigene Meinung bilden.
Wir haben gerade über das Thema Verschwörung gesprochen. Wir bekommen auch gerade Mails ins Studio. Vielleicht lesen wir eine aus Kornwestheim von Andi Dietrich gerade mal vor. Meinungsfreiheit, wenn Kinder in Syrien vergast werden. Fakten, Lügenbold. Ganser recherchiert hervorragend, aber Meinungsfreiheit endet ganz schnell, wenn es nicht passt. Wie viele Angriffskriege aufgrund von Lügen hat die NATO durchgeführt? Träum weiter. Welche Ursachen machen Sie auf solche Reaktionen fest?
Es ist ein Beweis, wie die Leute vorgehen. Eben Analogieschluss, die NATO, UNO, NATO, USA, die haben verschiedene Dinge angerichtet in der Vergangenheit. Richtig, also muss es hier auch der Fall sein. Und es darf nicht sein, dass die Gegenseite das gemacht hat. Auf keinen Fall, weil man in der Echokammer sitzt. Es gibt UNO-Berichte. UNO ist ja neutral. Die haben festgestellt, es war Assad mit Unterstützung von Putin, nicht die Amerikaner. Das wollen diese Leute einfach nicht wahrnehmen.
Ja, aber wenn Meinungsfreiheit eben auch dazu gehört, man könnte die Meinung ja einfach stehen lassen. Wäre das nicht auch eine Art von Toleranz?
Ja, das kann man ja stehen lassen. Man muss einfach sagen, es hat nichts mit Fakten zu tun.
Ja, und diese Fakten, da geht es eben darum, dass sie oft auch verdreht werden. Diese Beweise haben Sie eben auch angeführt in Ihrem Buch. Wie haben Sie denn da recherchiert?
Einfach, ich habe natürlich recherchiert, die ganzen Fälle durchgearbeitet. Ich habe zum Beispiel geschaut, wie Daniele Ganser argumentiert. Der hat einen Verfolgungswahn. Der hat gesagt, wir Verschwörungstheoretiker, wir leben ein Leben wie Hans und Sophie Scholl. Das ist ein Zitat von ihm. Man will uns umbringen. Aber wir sind zu viele, deshalb kann man es nicht. Das ist ein Verfolgungswahn. Wenn man die heutige Situation in unserem Land, wo man alles sagen, schreiben, verbreiten kann, vergleicht mit der Nazizeit, wo die Gestapo die Hans und Sophie Scholl-Geschwister ermordet hat, wenn man das Gefühl hat, es ist eine ähnliche Situation, hat zum Beispiel in einer früheren Situation bei seinem Arbeitgeber gesagt, der CIA will mich abholen, die Helikopter kommen jetzt, um mich abzuholen. Das ist klarer Verfolgungswahn.
Hat aber mit einer Opferrolle zu tun und von dieser Opferrolle profitiert er vermutlich und bekommt auch noch mehr Zustimmung.
Ja, bei gewissen Leuten, aber es ist irre. Es ist absolut irre, wenn jemand sich mit Hans und Sophie Scholl vergleicht. Ich finde das ein Übergriff, der einfach nicht tolerierbar ist.
Haben Sie Menschen ausmachen können, die besonders sich angesprochen fühlen von Verschwörungstheorien, eine gewisse Zielgruppe?
Also ich habe es natürlich ein bisschen recherchiert. Als Journalist kann ich nicht Grundlagenstudien machen. Es sind vor allem Männer in einem gewissen Alter. Sehr viele Leute, die wenig Empathie haben, Leute, die enttäuscht sind vom Leben und Menschen, die das Gefühl haben, ich muss irgendeine Sicherheit kriegen, ich muss das Gefühl bekommen, ich weiß mehr als alle anderen. Die finden zusammen, früher waren es Sekten, heute sind es Gruppen von Verschwörungstheoretikern.
Wir wollten noch kurz über Toleranz sprechen, denn die spielt in Ihrer Autobiografie eine besondere Rolle. Welche nämlich?
Toleranz ist natürlich eine Grundlage. So wurde ich erzogen von meinem Vater. Ich komme aus einem jüdischen Umfeld und wir waren arme Leute. Und mein Vater hat immer gesagt, aber deine Aufgabe ist es, anderen Menschen zu helfen. Er selbst wollte Arzt werden, konnte es nicht aus wirtschaftlichen Gründen, hat gehofft, dass ich Arzt werde, um den Menschen zu helfen. Hat auch nicht geklappt. Aber meine Tochter Joelle ist es jetzt geworden. In der dritten Generation hat es geklappt.
Und alle 7 Jahre steht bei Ihnen eine Veränderung an. Das sagen Sie. Welche Veränderung kommt als nächstes?
Oh, keine Ahnung. Vielleicht, ich mache jetzt erinnere ich mich gerade, oder Sie tippen da was an. Ich mache meine Fernsehsendung seit 7 Jahren. Okay. Im Schweizer Fernsehen.
Es kommt was Neues dann, ja?
Who knows?
Rente?
Rente? Nee, ich bin jetzt dann 73. Rente? Weshalb? Das ist als Privileg, als Unternehmer, als Journalist, als kreativer Mensch wird man eigentlich nicht in Rente geschickt und ich fühle mich da wirklich privilegiert.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR2 Leute.
Danke, Frau Köster.
Am Freitag zu Gast bei Wolfgang Heim, Heide Fuhljahn, die Depressionen besiegt hat, ihre Geschichte zwischen 10 und 12.